Schönen guten Morgen. Hier ist Hoffnung zu jeder Zeit. Es gefällt mir, es sind wunderschöne Lieder und die gehen so richtig unter die Haut, also mir wenigstens, wenn ich zuhöre. Das finde ich gut. Und die sagen das eigentlich alles aus, um was es geht. Es sind Lieder des Evangeliums, Lieder der frohen Botschaft. Das ist frohe Botschaft. Wenn Liebe ist, wenn Hoffnung ist, wenn Barmherzigkeit da ist. Und um das geht es ja auch in der Botschaft heute Morgen, mit diesem Hunger in dieser Welt. Schaut ihr Lieben, wenn man so in der Welt herumreist ein bisschen, das ist der Vorteil, es hat auch viele Nachteile, aber es hat auch viele Vorteile, wenn man viel herumreist. Wenn ich nach Indien gehe, dann sehe ich Menschen, die haben einen elementaren Hunger. Ja, die stehen an der Straße, die picken sich irgendwas auf, denen könnte man irgendwas in die Hand geben und die essen es einfach. Ich denke an so einen kleinen Jungen, der hat eine verkrüppelte Hand. Da war ich mit dem Satish John unterwegs gewesen. Der hat eine verkrüppelte Hand, hat keine Schuhe an, zerrissene Kleidung und kann auch kaum laufen und robbt so über den Boden und hat auch keine Eltern. Und der schläft auf der Straße, lebt am Straßenrand und der pickt nach allem, was er bekommt zum Essen. Der isst es und es macht ihn krank. Das ist, wenn man elementaren Hunger hat, grundsätzlichen Hunger und dann nach irgendwas greift, nur um diesen Hunger zu stillen. Und dann kommen wir in unser Land und in unserem Land, da gibt es eigentlich gar keinen Hunger mehr, aber da wird mit Zusatzstoffen in den Speisesachen, die wir kaufen, künstlichen Zusatzstoffen, wird künstlicher Hunger geweckt. Deswegen gibt es auch so viel Übergewichtigkeit in der westlichen Welt. Da wird künstlich Hunger geweckt, damit gegessen und gegessen und gegessen wird, damit das verkauft wird, was produziert wird. Und Menschen werden krank auf der Seite, ihr Lieben. Es ist interessant, es sind die Extreme in dieser Welt. Auf der einen Seite, da fehlt das Lebensnotwendigste und weil das fehlt, pickt ein Mensch einfach den Dreck von der Straße auf und lutscht, und das habe ich gesehen, lutschen Steine ab. Weil der Zucker runtergefallen ist und Kinder heben diese Steine auf die der Zucker fiel und lutschen die ab. Da fehlt es am elementarsten. Und bei uns ist es, da muss man künstlich Hunger wecken, damit überhaupt was gegessen wird. Beziehungsweise mehr gegessen wird, als dass es eigentlich gut wäre für uns. Es ist tatsächlich so. Das ist ein richtiger Trick hinter der Sache, weil es muss ja alles verkauft werden. Und das wäre zum Beispiel, wenn wir diese ganzen Zusatzstoffe mal lesen würden von den Sachen, die wir essen, da würde man sagen, oh meine Herren, erstens mal brauche ich ein Fremdwörterlexikon manchmal, weiß ich gar nicht so ganz genau, was da drin ist und dann irgendwann, vielleicht nach dem fünften, sechsten Wort, höre ich lieber auf zu lesen, weil sonst vergeht mir ja der Hunger. Da esse ich ja überhaupt nichts mehr. Also es sind so die Extreme in dieser Welt. Und so denke ich auch manchmal, wenn ich herumreise in dieser Welt, wisst ihr, so geht es auch mit dem Evangelium. Ich gehe nach Indien und predige unter den Ärmsten der Armen und die kommen und freuen sich und nehmen es an. Die haben eigentlich gar nichts davon, wisst ihr, nichts. Das macht sie weder reicher, noch bekommen sie ein Auto dann hinterher. Im Gegenteil, die haben sogar noch mehr Probleme im Leben als Vorteile, wenn sie das Evangelium annehmen. Probleme insofern, dass sie sogar von ihren Familien ausgestoßen werden. Die wollen gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Die haben kein Zuhause mehr. Also denen geht es dann richtig schlecht, weltlich gesehen schlecht. Das kann man gar nicht begreifen. Die werden zum Teil geprügelt, die werden zum Teil vogelfrei erklärt. Wenn sie überhaupt die Chance hätten zu studieren, würden sie nie einen Studienplatz bekommen, weil sie Christen sind. Was bringt einen Menschen dazu, dann das Evangelium anzunehmen, frage ich mich, wenn ich nur Nachteile habe. Nur Nachteile. So würden es wir sehen, ihr Lieben. Wenn ich solche Menschen sehe, nur Nachteile. Keinen Vorteil, keinen wirklich wirtschaftlichen Vorteil davon. Nichts, gar nichts. Die leben weiter in ihrer kleinen Hütte oder in ihrem kleinen Zelt, wenn sie überhaupt eins haben, oder schlafen weiter auf der Straße. Müssen weiter als Sklaven der modernen westlichen Welt arbeiten, die in Indien oder in all den großasiatischen Ländern produzieren lässt, weil da die Manpower billig ist, weil es ganz viele billige Arbeitskräfte gibt? Also verändert sich nichts. Erstmal. Und dann komme ich in unser Land und da muss man sich fast auf den Kopf stellen, mit den Ohren wackeln und mit den Füßen die Querflöte halten und sich verbiegen, dass man sie noch spielen kann, damit die Leute ein bisschen aufmerksam sind. Und da muss man Zauberkunststückchen am besten vorführen und muss und muss und muss und muss, damit irgendwas, irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit da ist. So empfindet man es manchmal. Und dann, wisst ihr, oft in den Ländern ist es so, dann ist man mit diesen Menschen zusammen und dann sind die fröhlich hinterher. Das ist unglaublich, wie fröhlich die sind. Die sagen auch nicht, oh, jetzt muss ich in mein dreckiges Zelt zurückgehen. Ha. Und hier ist es dann manchmal so, natürlich nicht hier, aber hier in Deutschland ist es tatsächlich manchmal so, nicht immer, aber manchmal, da denkt man, Mensch, ey, unser ganzes Leben ist nur eine Plage. Eigentlich denke ich manchmal, wir sind es, die nur schmutziges Wasser trinken. Ich denke, wir sind es, die nach Hause gehen, statt in ein schönes Haus, in irgend so ein Zelt uns reinsetzen müssen. So hat man manchmal den Eindruck. Wir sind es, die keine Ärzte haben, die nichts Reines haben, die nur Verfolgung erleiden. So hat man manchmal den Eindruck bei uns, ihr Lieben, wenn man so in die Gesichter schaut. Okay. Es ist so eine Plage des Lebens geworden. Ha. Und das ist schade. Nicht mehr Hunger in meiner Welt. Und um das geht es eigentlich, geistlich gesehen, um die richtige Speise. Und ich glaube, in der westlichen Welt, wir haben zu viele Zusatzstoffe. Deswegen macht uns das manchmal unglücklich, fast, das Evangelium. Das macht uns nicht mehr glücklich. Das ist nur noch so eine Plage. Oh Mensch. Und andere eben, die haben nur das Elementarste. Manche kennen nur Jesus, ihr Lieben. Bis ins Mittelalter konnten 90% der Christenheit nicht lesen und schreiben. Es gab keine Bücher. Es gab keine Lebenshilfsbücher. Wie bete ich richtig? Wie rede ich richtig? Wie gebe ich mein Geld richtig aus, das ich gar nicht habe? Und. Ja, wie lebe ich ein einfaches Leben? Wie werde ich glücklich? Wie finde ich die richtige Frau, den richtigen Mann? Wie finde ich einen richtigen Freund, die richtige Freundin? Das gab es alles gar nicht. Die Menschen damals, das hat mich so bewegt und da spreche ich viel mit meinem alten Pfarrer drüber, weil das so klasse ist. Der ist jetzt 82 und der liest und liest und liest und liest. Der liest so viel. Der sagt immer, Heinz, ich lese für dich mit. Du hast nicht so viel Zeit, aber ich lese für dich mit. Und ich schreibe das dann zusammen und gebe dir das dann. Du brauchst es gar nicht lesen. Und es bewegt mich so. Und wenn ich das dann höre, wisst ihr, und denke darüber nach, über dieses Leben dieser Menschen, die waren wirklich getrieben von dem einen, der das Brot des Lebens ist. Das war ihr Geheimnis. Wie es schon angeklungen ist. Schaut, ich habe mir mal was aufgeschrieben. So. Es gibt viele Worte über das lebendige Wort. Es gibt ein Wort für den Müllmann, es gibt ein Wort für die Fußballer, es gibt das Wort für die Handballer, es gibt das Wort für die Biker, für den Arzt, für die Krankenschwester, für den Soldat, für den Polizisten, für den Teenie, für die Mutti, für den Vati, für den Opi, für den Hauskreis, für den Freak und für den Hund. Und letztendlich sind wir doch nicht gesund. Das kam so. Natürlich gibt es nicht die Bibel für den Hund. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch. Wir sind ja Geschäftemacher. Irgendwas muss man ja machen. Kleine Bibel schreiben für einen Hund. Vielleicht steht da nur wow, wow, wow drin im Evangelium. Aber anyways, das kann man auch verkaufen. Und es gibt Leute, die würden das kaufen. Garantiert. Vielleicht ist es eine Marktlücke. Ich kann sowas nicht machen. Ne? Aber vielleicht gibt es jemanden hier, der sagt, das war's. Und da brauchen wir gar nicht mehr, glaube ich, wir brauchen gar nicht mehr lange drauf warten, weil das ist so in unserer Welt. Und trotzdem sind wir geistlich nicht gesund. Trotzdem ist es oft eine Plage. Trotzdem fühle ich mich so leer. Trotzdem fühle ich mich so gejagt in diese Welt. Trotzdem. Und ich denke, das liegt wirklich an der falschen Ernährung. Wie ich sage, ich glaube, wir haben zu viel Zusatzstoffe schon mittlerweile bei uns in unserer Welt. Das eine einfache Evangelium, Jesus Christus, reicht gar nicht mehr. Und wisst ihr, mir kommt es dann manchmal so vor, man lockt Menschen mit Zusatzstoffen, die eigentlich gar keinen Hunger haben. Und macht sie dann essend, obwohl sie eigentlich gar nichts essen möchten. Und es lässt sie dann zurück mit so einem Völlegefühl. Das ist so voll, ich fühle mich so schwer. Das hat gar nicht gut getan, das tut mir gar nicht wohl. Das ist nur eine Plage. Das sind für mich Menschen, ihr Lieben, unter Umständen, die heute Morgen hier sind und die gelockt wurden mit irgendwelchen großen Reden, mit irgendwelchen großen Sachen, vielleicht sogar mit Angst gelockt worden zu Jesus. Komm doch, damit du nicht zur Hölle fährst. Iss, nimm! Und dir liegt dieser Jesus Christus, dieser Glaube, seit Jahren schon schwer im Magen. Das ist jeder Tag eine Plage. Es ist nur Gesetz, es ist nur eine schwere Plage auf mir drauf. Ich kann mich gar nicht freuen. Ich weiß gar nicht, da reden immer Leute davon, das tut so gut, wenn man mit Jesus lebt. Jetzt, wenn mir noch eines sagen würde, wie das geht, dass es gut tut, dann wäre ich dankbar. Aber ich habe einige Menschen getroffen, ihr Lieben, die mir das schon gesagt haben, aber ich empfinde das nur als reine, pure Plage. Ich kenne einen jungen Mann, der hat bei uns gelebt, am Bodenseehof, und der kommt aus schwierigen Verhältnissen, wie auch immer, kommt aus einer ganz, ganz großen Gemeinde, irgendwo in Deutschland, und kam später in große Schwierigkeiten und musste dann weg von dort und zog dann zu uns zum Bodenseehof. Und ich habe ihn mal umziehen sehen von der Kellerwohnung ins erste Obergeschoss. Ne? Und er trug 3 Kartons und die waren schwer, das war offensichtlich, dass die schwer waren. Ich habe rausgeguckt vom Küchenfenster, mir ist ja neugierig, helfen tue ich nicht, aber ich schaue raus, ne? Und ich habe ihn so zugeguckt und er trug diese 3 Kartons und ich bin dann hinterher zu ihm hin, weil er auch so geschwitzt hat und habe ihn gefragt, du, was war eigentlich in den Kartons drin? Und er sagte, in den 3 Kartons, Heinz, sind alles christliche Bücher. Da sind Kommentare drin, noch ein paar andere Bibeln, ein paar andere Bücher, so Lebenshilfsbücher, sind alle da drin. Und da habe ich ihn so angeschaut, weil er so geschwitzt hat, ne? Sagte ich, Religion ist ganz schön schwer, oder? Und ich konnte ihm das sagen, weil er so ein unzufriedener Mensch ist. Der sagt mir, Heinz, ich habe alle diese Bücher gelesen. Und das stimmt, das hat er gemacht. Und er hat in jedem Buch hat er seine Unterzeichnungen gemacht und seine Striche hingemacht und was dahinter geschrieben, das ihm aufgefallen ist. Und er sagt mir, Heinz, das ganze Leben mit Jesus ist eine einzige Plage für mich. Wenn mir mal einer erklären würde, wie das wirklich funktioniert, was ich auf jeden Fall weiß, hat er gesagt, und es würde auch sagen, wenn er heute Morgen hier wäre. Das hat mir alles nichts gebracht. Das weiß ich. Und vor kurzem habe ich mit ihm gesprochen und schaute in die Augen und er saß mir gegenüber und ich sagte ihm, weißt du was? Was ich glaube? Du bist gar nicht wiedergeboren. Und er schaut mich an und sagt, Heinz, ich glaube genau das Gleiche. Ich kenne Jesus überhaupt nicht. Ich kenne ihn gar nicht. Das ist für mich nur eine Plage. Das sind für mich nur Regeln. Das ist nur ein Gesetz, das ich erfüllen muss. Und ich habe Angst, wenn ich es nicht erfülle, dann passiert wieder was. Gott straft mich. Oder. So denkt dieser junge Mann. Und das, wisst ihr, das ist dieses Bild, der ist gelockt worden. Ich nehme jetzt mal dieses Wort. Und mag sich jemand vielleicht negativ angesprochen fühlen, das, dann tut es mir leid, ihr Lieben. Aber ich nehme jetzt mal dieses Wort. Er ist gelockt worden mit irgendwelchen Zusatzstoffen und ist eigentlich mit den Zusatzstoffen abgefüttert worden. Jetzt mach erstmal dies, mach erstmal jenes, tu und hör erstmal das auf und der Herr Jesus wird dich lieb haben. Aber von dem, was die Bibel spricht, ist, dass es darum geht, Jesus aufzunehmen. Wisst ihr, der junge Mann, der hat einen Hunger nach Leben. Der hat so einen Hunger nach Leben. Es gibt junge Menschen, die werden verzehrt vom Hunger nach Leben, nachdem ich will das Leben erfahren. Du erzählst mir ständig, Jesus ist lebendig, aber was ist denn jetzt in meinem Leben? Ich werde zerfressen von meiner Sehnsucht nach. Und wer stillt denn das jetzt? Du sagst mir immer, naja, Jesus stillt deine Sehnsucht. Aber wo ist es in meinem Leben? Und das ist eine berechtigte Frage, ihr Lieben. Und oftmals fehlt Menschen bei uns, in unserer Welt, in der wir leben, oftmals diese elementare Begegnung mit Jesus Christus, den Auferstandenen. Und die ist schon übertüncht worden mit allen möglichen anderen Sachen. Statt einfach auf dieses Zentrum zu kommen, auf Christus. Mir hat eine Aussage gefallen, die hat mich so bewegt, im Hesekiel, im Propheten Hesekiel. Und das sagt der Herr zum Prophet Hesekiel. Er gibt ihm eine Buchrolle, die legt er aus, die ist vorne und hinten beschrieben. Und dann spricht der lebendige Gott zu dem Propheten Hesekiel in Kapitel 3 und sagt, er sprach zu mir, Menschensohn, iss, was du hier vorfindest, iss diese Rolle und geh hin, rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir jene Rolle zu essen. Also er hat die Schriftrolle gegessen. Das ist schon ein Bild, da sitzt ein Prophet dort. Das wäre, gell Kinder, wie wenn ich jetzt meine Bibel einfach aufessen würde. Da würde ich sagen, was macht denn der da vorne? Und ich sage, oh, das schmeckt so gut. Es gibt nichts Besseres. Also mein Sonntagsbraten, den hatte ich schon. Okay, ich habe meine Bibel gegessen. Da würden alle sagen, das kann es doch nicht geben. Und so war das bei dem Propheten Hesekiel. Der nimmt die Schriftrolle und isst. Und isst die auf. Und er sprach zu mir, Menschensohn, speise deinen Bauch und fülle deinen Leib mit dieser Rolle, die ich dir gebe. Da aß ich und es war in meinem Mund so süß wie Honig. Ha. Toll, ne? Jetzt, wenn er nach Hause geht und beißt in die Bibeln von euren Eltern und sagt, es schmeckt gar nicht wie Honig. Was hat denn der Hesekiel gegessen? Das ist natürlich, der hat die Schriftrolle gegessen und es, gleichzeitig ist es aber auch ein interessantes Bild. Das hat ihm wohlgetan, das aufzunehmen. Der allmächtige Gott sagt, du musst es aufnehmen. Und es wird dir gut tun. Und es wird dich bewegen, weil das, was du aufnimmst, das wird dein Leben bestimmen. Wisst ihr, genauso wie diese Menschen, die das Notdürftigste zu essen haben. Und ich habe Menschen in Kanada auch gesehen, die, wenn ich nach Gastown gehe in Vancouver, das ist so eine große Stadt, wo jetzt die Olympischen Spiele waren, da gibt es ganz viele obdachlose Menschen. Und da gehst du hin, wisst ihr, da gibt es eine Spaghetti Factory, heißt das. Das ist eine Fabrik für Spaghetti. Da kannst du reingehen und so viel essen, wie du willst. Und du kannst so viel essen, dass es dir hinterher übel wird und du rausgehst auf die Toilette und es alles wieder, was du bezahlt hast. Aber wir haben es ja bezahlt. Einmal in meinem Leben so richtig vollstopfen. Und so ist es tatsächlich, wenn man da reingeht. Das ist eigentlich pervers. Das ist verbogen, das ist krank, aber so sind wir. Einmal rein, all you can eat. Und rein und noch mehr. Und ich gehe da raus, wisst ihr, und das Extrem ist jetzt wirklich, das ist jetzt nicht sehr appetitlich, der eine bricht es raus, weil er sich über, wie sagt man das im proper German, überessen hat oder zu viel gegessen hat. Ne? Der eine bricht es raus Und draußen auf der Straße stehen die Leute und wühlen in der Mülltonne rum und versuchen irgendwas rauszuziehen. Einen angebissenen Hamburger, den irgendjemand weggeworfen hat, der den gerade noch weggeworfen hat, bevor er in die Spaghetti Factory gegangen ist, damit er sich da noch Riesenportionen von dem Zeug kaufen kann. So pervers ist die Welt. Und beides ist nichts, ihr Lieben. Und dann sieht man diese Menschen, die haben einen elementarsten Hunger. Und die werden krank von dem, was sie essen. Das tut ihnen nicht gut. Überhaupt nicht. Und die anderen werden krank auch von dem, was sie essen. Das tut ihnen nicht gut. Überhaupt nicht. Und so ist das Bild für mich, manchmal ist ein geistliches Bild für das Leben mit Jesus Christus. Da geht es darum, dass man sich mit Guten den Bauch füllt. Mit Dingen, die mein Leben eben nicht beschweren, sondern die es tatsächlich erleichtern. Geistlich gesehen erleichtern. Und deswegen ist es ein tolles Bild, eben was wir hier haben. Man soll die Bibel immer alles, was wir finden, auf Jesus Christus hindeuten. Und es fällt hier gar nicht schwer. Der Hesekiel hat das Wort gegessen. Jesus Christus im Neuen Testament ist das Wort, das fleischgewordene Wort. Und der das fleischgewordene Wort ist, der sagt zu uns, Jesus Christus selbst, in Johannesevangelium Kapitel 6, Vers 47, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Das reicht, du musst nicht 3 Kartons mit religiösen Büchern rumschleppen. Das reicht. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit wer davon isst, nicht stirbt. Schaut, eure Väter, die wollten nur materielles Brot. Die wollten mal kurz ihren Hunger stillen. Aber eure Väter haben das gar nicht verstanden, um was es eigentlich wirklich geht im Leben mit dem lebendigen Gott. Er will euch Leben schenken. Er möchte euch nicht nur einen Magen stopfen, er will euch Leben schenken. Er will euch was schenken, das ihr gar nicht kennt, das eine Qualität hat, die ihr gar nicht kennt. Die könnt ihr nirgendwo kaufen, diese Qualität. Die gibt es nur vom lebendigen Gott. Es ist produziert im Himmel. Der Stempel des Himmels ist da drauf. Das möchte euch der lebendige Gott geben. Und letztendlich sagt Jesus, das bin ich. Dieser Hunger, den ihr so empfindet im Leben, das ist oftmals nur, das gibt euch so ein Bild dafür nach jemandem, der wirklich Hunger hat nach Leben. Und eigentlich wollt ihr leben, ihr lieben Leute. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Und wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Da stritten die Juden untereinander und sprachen, wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Die dachten nur an materialistische Sachen, ihr Lieben. Die haben immer nur in Brotkrumen gedacht. Manna und Wachteln, das möchte man haben. Aber wie kann der uns sein Fleisch zu essen geben? Das ist ja unmöglich. Darum sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftig Speise und mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wem mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Mit letzter Überlegung, wer mich aufnimmt. Dafür ist hier das Bild natürlich in der Gemeinde Jesu das Abendmahl. Es ist das Symbol dafür, Jesus aufgenommen zu haben. Wisst ihr, im Abendmahl nehme ich nicht Jesus auf. Im Abendmahl ist für mich das Symbol, was Jesus für mich sein will. Ich will dir Brot sein und ich will dir Wein sein. Und ich will, dass du das aufnimmst. Deswegen war ja auch das Abendmahl in der ersten Christenheit, das war ja immer ein Essen auch miteinander. Die Leute haben ja miteinander gegessen und dann miteinander das Brot gebrochen. Das kann man gut sehen in 1. Korintherbrief, Kapitel 11, wo der Apostel Paulus davon spricht, von den Zusammenkünften. Und manche haben sich schon vorher richtig vollgestopft und haben gar nicht dran gedacht, dass da noch andere sind, die auch was essen sollen. Weil sie das schon wieder vergessen haben, um was es eigentlich in diesen Zusammenkünften geht. Da geht es darum, dass wir den Ehren feiern unter uns, der das Brot des Lebens ist, der deine Sehnsucht stillt, deine Sehnsucht wirklich geliebt zu sein. Und es ist so, ihr Lieben, und es ist wirklich so. Dazu braucht es aber auch die Gemeinde, das glaube ich auch. Das ist so elementar. Deswegen hat Gott auch die Gemeinde eingesetzt, ihr Lieben. Damit man auch zum Beispiel diese grundsätzlichen Sachen auch, wir müssen immer vorsichtig sein mit so einer Erfahrungstheologie, sind wir ja auch, ne? Aber dass wir das erfahren können, ja, ich bin wirklich geliebt und angenommen. Ich bin nicht allein auf dieser Welt. Das sind Menschen, die nehmen mich an. Der Leib Jesu nimmt mich an. Christus selbst letztendlich in seinem Leib lässt mich nicht alleine sein. Christus selbst in seinem Leib liebt mich an diesem Platz. Das erfahre ich. Wisst ihr, dafür ist eigentlich Gemeinde gedacht auch, damit es so ein Schutzraum auch ist, so eine Familie, in der man das erfahren darf. Die Güte und Gnade Gottes seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist. Nicht immer bloß höret. Höret, wie freundlich der Herr ist. Das habe ich jetzt schon 100 Sonntage gehört. Jetzt würde ich mal, ich würde es auch gern mal erfahren, wie freundlich der Herr ist. Aber wenn ich hier aufstehe und gehe raus, jetzt wie gesagt, nicht jetzt in diesen Raum glaube ich auch nicht, aber es kann passieren, wenn ich jetzt hier aufstehe und gehe raus, da erfahre ich nicht, die Leute, die gehen alle, jeder schaut, dass er seine Jacke hat und jetzt wünschte ich mir, dass noch einer einmal mit mir spricht. Aber alle sind schon weg. Und das ist Freundlichkeit? Jetzt gehe ich wieder raus und spreche dann zu den Bäumen vielleicht oder zu der Hausmauer, die bleibt wenigstens stehen, die läuft nicht weg. So fühlen sich manche Menschen, ihr Lieben. Wisst ihr, das ist auch, eben, ich möchte das nicht in Erfahrungstheologie, aber wir haben so viel Angst vor Erfahrungstheologie. Das ist so einfach, dass Menschen das erfahren sollen, seht und schmecket, wie freundlich der Herr ist, wie freundlich der Herr ist. Und nicht nur jetzt, nur in diesem Symbol gegeben, diesen Abendmahl, sondern in dieser Abendmahlsgemeinschaft, der Gemeinschaft derer, die davon abhängig sind, von dem, der das Brot des Lebens ist. Jesus Christus. In der Gemeinschaft derer, die wissen, wir haben nichts anderes, das uns Leben gibt, außer Jesus Christus. Wir haben nichts anderes, das uns gerecht spricht in dieser Welt, außer Jesus Christus. Wir haben nichts anderes, worauf wir unsere Hoffnung bauen können, außer Jesus Christus. In der Gemeinschaft derer. Und der Herr Jesus sagt ja, interessanterweise, schaut in Vers 56 in diesem Kapitel Johannes 6, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das bedeutet, wer das, was der Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 12, wer ihn in Glauben aufnimmt. Und das ist eine göttliche Aktion, das ist das Wunder schlechthin, wenn wir immer uns so nach Wundern sehnen. Vielleicht ist jemand da, ihr Lieben, und sagt, ha ja, ich habe noch nie ein Wunder erlebt, ich würde es gerne mal ein Wunder erleben. Ich glaube, für dich wäre das Wunder der Wiedergeburt das, was du eigentlich erleben sollst. Und ich sage heute Morgen mal so frank, frei und fröhlich, wenn jemand hier ist und sagt, ja, ich immer so nach Wunder haschern, ich glaube, du hast noch nie das Wunder der Wiedergeburt erlebt, glaube ich. Wenn du nur nach Wundern hascht, nach irgendwas, dann glaube ich heute Morgen, dann hast du nie das Wunder der Wiedergeburt erlebt. Weil das ist das größte Wunder, wenn ein Toter zum Leben erweckt wird, ihr Lieben. Das gibt kein größeres Wunder. Gibt's nicht. Wisst ihr, das sind dann so die Zusatzstoffe, wenn ich nach irgendwas hasche, anstatt mich mit den Grund, ich sag's jetzt mit den Grundnahrungsmitteln zufrieden zu geben. Unter Umständen habe ich das noch nie erlebt. Noch nie. Ich weiß gar nicht, von was der da vorne spricht. Ja, das ist ein Wunder, dass ich das Auto geschenkt bekomme, für das ich gebetet habe. Das ist ein Wunder. Dass ich die Arbeitsstelle bekomme, die ich will. Das ist ein Wunder. Ja, und dass ich auf die nächsten 30 Kilometer 0,0 Liter Benzin verbrauche. Das ist ein Wunder. Das könnte Herr Jesus mal schenken. Und ich glaube ehrlich, ihr Lieben, wenn jemand so denkt, der hat das Wunder der Wiedergeburt noch nie erlebt. Noch nie. Das ist dann nur eine Plage. Es ist nur eine Plage. Ich bin gar nicht satt. Ich bin gar nicht satt. Ich muss nach allem Möglichen, ich muss nach einem Sahnehäubchen muss ich immer greifen. Und ich weiß gar nicht, wie gut es tut, wenn man dieses Grundnahrungsmittel richtig in sich hat, wie das gut füllt, wie das süß ist wie Honig, was der Prophet schreibt. Das ist ein wunderbares Bild, komme ich gleich noch drauf, wie das süß ist wie Honig. Und es tut gut. Es hat keine vernichtenden, ihr Lieben, und krankmachenden Zusatzstoffe. Jesus hat keine krankmachenden Zusatzstoffe, weil er der Heiland ist. Jesus gibt uns keinen kranken Glauben. Jesus macht aus kranken Menschen heile Menschen. Aus Menschen, die einen kranken Glauben haben, Menschen, die einen gesunden Glauben bekommen. Denen ihr Geist, ihre Seele geheilt wird in der Gegenwart Gottes. Was nützt dem Menschen, haben wir in dem einen Lied gehört, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber dabei Schaden nimmt an seiner Seele? Was nützt es ihm? Und wir würden sagen, nichts. Stimmt. Der Herr Jesus gibt keinen kranken Glauben, ihr Lieben. Der kranke Glaube wird produziert durch all die krankmachenden, giftigen Zusatzstoffe, die wir Menschen reinflößen. Das noch ein bisschen anrühren, die Sache. Das müssen wir noch ein bisschen größer machen, als dass es eigentlich wirklich ist. Das müssen wir noch ein bisschen bunter machen, als dass es wirklich ist. Ich denke, das steht gut, ihr Lieben, wenn wir uns einfach mit diesem Hauptgericht Gottes auseinandersetzen. Christus allein. Und es reicht. Und es reicht. Darum ging es den Aposteln. Letztendlich geht es dem Herrn nur darum, Christus allein. Und es tut mir so leid, dass dieser junge Mann, von dem ich erzählt habe, wisst ihr, der erkennt es jetzt langsam. Ich kenne den gar nicht. Ich kenne den gar nicht. Und diese Zusatzstoffe, diese zusätzlichen Dinge, die ihr schon alle gegessen habt, wisst ihr, es gibt ja auch so christliche Konservierungsstoffe. Wenn du das nicht tust, dann lebst du länger. Und wenn du das nicht tust und das und das und das und das und das. Es gibt auch unsere Konservierungsstoffe-Liste als Christen. Und darum geht es erstmal gar nicht. Weil die beste Speise ist die, die keine Konservierungsstoffe enthält. Die uns nährt. Die unseren Leib gesund erhält. Die unsere Seele gesund erhält. Und unter Umständen wieder gesund macht. Und das ist das Bild, glaube ich, ihr Lieben, das wir von Jesus Christus haben. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, wenn er all diese anderen Sachen alle zusammen hat im Leben, aber letztendlich Schaden nimmt an seine Seele? Das heißt, ständig so einen konstanten Hunger nach Leben verspürt. Immer wieder kommt, vielleicht auch zu solchen Veranstaltungen, immer wieder kommt und sich fragt, wann wird es denn mal Wirklichkeit in meinem Leben? Und ich möchte dir heute Mut machen. Und ich glaube, das kann Wirklichkeit werden, indem jemand einfach da ist und zu Jesus ruft und sagt, Herr Jesus, lass es doch Wirklichkeit werden in meinem Leben. Lass es doch Wirklichkeit werden in meinem Leben. Wenn du das Wort Gottes bist, wenn du das Brot des Lebens bist, wenn du der bist wirklich, der meinen Lebenshunger stillen kann, den Hunger nach, dann lass es doch Wirklichkeit werden. Das kann ja auch nur eher Wirklichkeit werden lassen in unserem Leben, ihr Lieben. Das spricht der Herr Jesus und sagt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie viele ihn aber aufnahmen, wie viele im Glauben ihm Vertrauen schenken, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu heißen. Das, wisst ihr, das ist der Gedanke auch, den der Herr Jesus hier weiterführt. Eben, wer das aufnimmt, in dem bleibe ich, sagt der Herr Jesus. In dem bleibe ich. Und wenn du jetzt auch noch in mir bleibst, das heißt, dich letztendlich nur mit mir beschäftigst und nicht ständig mit irgendwelchen anderen Dingen in dieser Welt beschäftigst, dich nur mit mir beschäftigst, dann wird's gut. Das wird gut. Und du wirst es merken. Du wirst aufatmen. Und du wirst wirklich Erlösung finden. Das wirst du. Du wirst in dieser Welt als ein freier Mensch leben können. Der nicht ständig ein Päckchen mit sich herumzutragen hat und sich rumschleppt und macht und tut und. Die Sünde ist, sagt der Herr Jesus, ist interessant. Wir machen jetzt so viel fest an Sünde, Sünde, Sünde. Der Herr Jesus sagt, die Sünde ist, dass sie nicht an mich glauben, ihr Lieben. Das sagt er in Johannes 16. Er sagt, das ist die Sünde. Er spricht davon, vom Würgen des Heiligen Geistes. Und deswegen sagte ich das vorhin so, ihr Lieben. Dass man es eigentlich festmachen kann an der Schrift, wer ist wiedergeboren und wer ist nicht wiedergeboren. Das ist ganz eindeutig. Die Schrift ist so deutlich. Jesus Christus selbst. In Johannes 16 sagt er, nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, ab Vers 5, und niemand unter euch fragt mich, wohin gehst du? Sondern weil ich euch dies gesagt habe, ist euer Herz voll Traurigkeit. Aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Der Beistand ist nicht das, was die Muslime sagen, Mohammed. Weil das sagen nämlich Muslime, da spricht Jesus von Mohammed. Und die sagen das deswegen, weil bei ihnen ein griechisches Wort falsch übersetzt wurde, ganz bewusst falsch übersetzt. Das Wort des Beistand heißt, oder der Tröster, ist bei ihnen mit der Gepriesene übersetzt. Nur so nebenbei. So denken Leute dann tatsächlich, naja, Jesus hat ja von Mohammed gesprochen. Dieses Wort Parakletos und Paraklytos, das sind zwei unterschiedliche Worte in Griechisch und das haben die Muslime ebenso übersetzt. Und die haben von dem, der der Tröster ist, hin übersetzt zu dem, der der Gepriesene ist. Und Mohammed heißt der Gepriesene. Aber hier spricht Jesus nicht von den Gepriesenen, weil er selbst der Einzige ist, der gepriesen ist, sondern er spricht vom Tröster, vom Beistand. Und er sagt, spricht vom Heiligen Geist. Und er sagt, wenn ich aber hingehe, will ich ihn zu euch senden. Und jetzt, wisst ihr, ist ganz wichtig, diese Schritte sind ganz, ganz wichtig, ihr Lieben. Für das, dass wir uns unseren Hunger nach ewigem Leben nicht mit irgendwelchen künstlichen Sachen stillen, sondern wirklich merken, da geht es um die Hauptspeise, da geht es ums Hauptgericht. Da geht es um das, was uns wirklich gut tut. Dass uns unser Hunger stillt. Wenn jemand kommt, würde die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Das geschieht, wenn der Heilige Geist kommt. Und jetzt sagt der Herr Jesus einen ganz entscheidenden Vers und sagt, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Das ist die Sünde. Das ist die Sünde. Und der junge Mann, ihr Lieben, von dem ich erzählt habe, der diese drei Kisten mit Büchern vor sich hin trägt im Leben, der hat drei Kisten Bücher gelesen darüber, wie man moralische Sünden bekämpft. Und damit irgendwie vielleicht vor Gott richtig erscheint. Was der Herr Jesus hier meint ist, wenn du mich aufnimmst, den, der das Wort Gottes wirklich ist, der entfaltet in dir diese Lebenskraft, die diese moralischen Sünden schon längst besiegt hat. Und wenn du es ihm zulässt, wirst du auch seinen Sieg erfahren in deinem Leben. Ich entfalte meine Kraft in dir. Das ist ja wie hier, das gefällt mir so. Ne? Die ganzen Tage schon dachte ich, Mensch, sowas schenke ich mir meine Frau. Aber ich sage das jetzt nicht, damit es mir nachher mitgibt. Gell? Weil sonst sagt meine Frau, hast wieder gebettelt. Da fragt sie mich manchmal, wenn ich so schöne Blumen mit heimbringe. Hast du die wirklich einfach so bekommen, hast du dafür gebettelt? Also gibt es jemanden anderen. Aber schaut, das aus sich allein, das kann ihr nichts bringen. Das wird jetzt absterben. Irgendwann, wenn es nicht künstlich ist, ist es nicht. Ne? Ich pflanze es nicht an. In einer anderen Gemeinde habe ich es mal gemacht, habe die Blüte abgebrochen. Das war, ich dachte, es ist Plastik, aber es war es nicht. Aber schaut, wenn das bringt aus sich heraus, bringt es das gar nicht. Das wird absterben. Aber da ist eine wunderbare Sache da, die das schenkt im Erdreich tief drin, dass das so wunderbar zum Austragen kommt. Solange das eben da drin verankert war, dann hat es diese Kraft gehabt und in diesem ganz winzig kleinen Samenkorn, das man vielleicht gar nicht mal wirklich sehen kann, das dann sowas entwickelt, sowas Wunderbares. Und das ist der Gedanke von dem, wenn er in mir bleibt, wenn ich in euch bleiben darf, in euch Platz genommen habe und ihr in dem bleibt, das wird sich entwickeln. Aber zuallererst mal muss das überhaupt drin sein. Und das ist dein Problem, sagt der Herr Jesus zu einem Menschen, dass du nicht an mich glaubst. Du bekämpfst erstmal alles andere. Du willst dich selbst anmalen. Ja. Du willst dich selbst zu einer wunderbaren Blüte anmalen. Du willst da ein bisschen pinseln und da ein bisschen pinseln und dort noch ein bisschen. Da oben haben sie zum Beispiel den Stab, haben sie das künstlich grün angemalt. Und so, also, gell? Das willst du alles selbst künstlich machen und das ist nur ein Krampf. Und in dir bleibt immer dieser Mangel von dem, was die Leute erzählen, was die da vorne gesungen haben, das sich so schön anhört. In dir bleibt immer dieser Mangel. Ich erlebe das nicht. Weil du dich mit den künstlichen Sachen beschäftigt hast und nicht mit dem Original. Wisst ihr? Das ist eigentlich, um was es hier geht. Und ich fand es so toll, dieses Bild, der Hesekiel hat das Wort aufgenommen. Und das Wort, da erstmal jetzt auch das geistliche Wort. Hier geht es auch mal erstmal um das geistliche Wort aufnehmen, den, der das Wort ist, aufzunehmen. Eben, wie sollte die erste Christenheit es überhaupt verbreitet haben, das Christentum? Da gab es keine Bücher, die man lesen konnte über Gemeindebau. Wie bauen wir jetzt Gemeinde? Wie machen wir Kinderstunde? Wie leite ich einen Chor? Das gab es da gar nicht. Und die haben trotzdem gesungen. Ja, das ist schön, dass es einen Chor gibt. Also, macht ruhig weiter so. Und es ist auch toll. Also versteht es nicht verkehrt. Aber wenn wir uns so die Fragen stellen, die hatten das ja alles gar nicht. Aber die waren so bewegt von Christus selbst in ihnen, von diesem Geist Gottes, von dem, der das Brot des Lebens ist. So sehr bewegt, dass sie im Römischen Reich sagten, es ist uns egal, was ihr uns immer anbieten könntet, wir brauchen es nicht mehr. Wir brauchen es nimmer. Wir sind so frei. Und wir brauchen auch nicht irgendwelche künstlichen Stoffe, dass wir uns irgendeine künstliche Religion bauen. Das waren ganz einfache Zusammenkünfte. Das war so einfach, dass die Römer schon dachten, und was die Leute heute manchmal denken, das ist so einfach, also so einfach kann es nicht sein. Das muss doch kompliziert sein. Nee, wenn Christus herrscht, dann ist es ja von ihm getrieben, ihr Lieben. Und das ist ja der Gedanke, das, was du aufnimmst, das wird dein Leben bestimmen. Es bestimmt dein Leben. You are what you eat, gibt es so ein T-Shirt in Englisch, du bist, was du isst. Ja, jetzt kann man das so, kann man natürlich nicht immer so sagen, aber was dahinter steckt, hinter diesen Gedanken ist, das, was du isst, das bestimmt auch so dein Körper, dein Stoffwechsel, deinen Stoffwechselhaushalt, das bestimmt es ja alles, die Mineralstoffe, die du hast, zu wenig oder zu viel und. Und es ist dann so, wenn man sich einseitig nur ernährt, dann wird man krank auch, dann hat man Mangelerscheinungen. Und hier geht es darum, in Christus ist praktisch alles enthalten, alle Nährstoffe, die ich für mein geistliches Leben brauche. Alle Nährstoffe, die ich brauche, damit der Sieg über die Sünde da ist, auch über die moralische Sünde. Über die Sünden des Denkens, über die Sünden des Redens, über die Sünden des Handelns, die sich dann auswirken, die Früchte praktisch. Es ist alles in Jesus Christus enthalten. Und die Tatsache, dieser Nährstoff, der dir deinen Hunger nach Leben stillt. Dein Hunger nach Leben, nach wahrem Leben, stillt. In Jesus Christus. Und dieses Wort, wie ich sagte, das hat keine schlechten, negativen Nebenwirkungen. Ich möchte euch mitnehmen in den Gedanken eben, wenn ich dann dieses Wort aufnehme, den, der das Wort ist, Jesus Christus, sind wir froh. Und ich bin froh, ihr Lieben, dass ich die Bibel habe. Und ich sage heute Morgen auch mal so eine spitze Aussage. Ich glaube, wenn einer wiedergeboren ist durch den Heiligen Geist, dann liebt er die Bibel. Sage ich jetzt einfach so. Das glaube ich. Dann liebt er das Wort, das Gott geschenkt hat. Den einen, der das Wort ist, Christus, und das Wort, das wir dann in schriftlicher Form bekommen haben, die Bibel. Und merkt da drin, der Geist Gottes führt ihn drauf. Woher habe ich das? Woher nehme ich so eine spitze Aussage, als ich zum Glauben kam? Und dann mache ich nicht mein eigenes Leben zur Schablone für das Leben anderer. Aber als ich zum Glauben kam, ihr Lieben, ich habe vorher nie Bibel gelesen. Ich war einer der Christen in Deutschland, die die Bibel kennen. Ich brauche sie gar nicht lesen, ich kenne sie ja. Ja. Das ist ja oft, wenn man die Menschen trifft auf der Straße, ja, kenne ich schon, habe ich gelesen und so, also was da drin steht. Ach, das haben sie wirklich gelesen. Ja, in meiner Konfirmandenzeit mal ein Vers und so, aber naja, auf jeden Fall kann ich Ihnen sagen, das ist alles nur Stunken und Erlogen. So eine war ich. Als ich zum Glauben kam an Jesus, einfach sagte, Herr Jesus, wenn das stimmt, dass du lebst, wenn das stimmt, was die Bibel über dich sagt und die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt, weil dann lasse ich dich nicht regieren in meinem Leben. Und dafür brauche ich Vergebung. Und ich habe das gesagt, ich habe noch gar nicht gesagt, ich brauche Vergebung für das, dass ich rauche, Herr Jesus. Ich brauche Vergebung für das, dass ich fluche bei mir in der Bundeswehr, in der Kaserne. Dafür brauche ich Vergebung. Das habe ich gar nicht gesagt. Plötzlich durfte ich erkennen, dafür brauche ich Vergebung, dass ich dich nicht regieren lasse. Und als ich das gesagt habe, das war so wunderbar, ihr Lieben. Ich bin aufgestanden von meinen Knien. Niemand hat mir gesagt, du musst dich hinknien. Das habe ich einfach gemacht. Ich bin aufgestanden von meinen Knien und ich habe einen innerlichen, geistlichen Hunger nach der Bibel bekommen. Und das kann ich sagen zur Ehre Gottes. Dieser Hunger hat angehalten und hält an seit 21 Jahren. Und er hat nicht aufgehört. Ich bin natürlich auch viel beschäftigt, dass ich gar nicht dazukomme. Das merke ich auch, weiß ich. Aber grundsätzlich weiß ich innerlich diesen Hunger nach. Ich greife oftmals nach einem Buch, das mir jemand empfiehlt. Lies mal das Buch. Und manchmal nehme ich das Buch einfach, ihr Lieben, und lege es bei mir zu Hause hin. Ich habe Bücher bei mir liegen, die habe ich noch nie gelesen. Weil ich merke, das ist das Einzige, was ich lesen will. Das tut mir gut. Das tut mir gut. Und es tut mir wirklich gut, weil der Herr mich ausrichtet. Ich habe das jetzt erst letzte Woche wieder so gewaltig erfahren. Der Herr Jesus richtet mich aus durch sein Wort. Er richtet mich nicht kaputt, er zerstört mich nicht, aber der das fleischgewordene Wort Gottes ist, schenkt mir durch seinen Heiligen Geist die Sehnsucht, sein Wort zu lesen, das uns in schriftlicher Form gegeben ist, und ich merke, wie er mir durch den Heiligen Geist sein Wort aufschlüsselt und mir zeigt, was gut und schlecht ist für dieses Leben, das ich leben soll auf diesem Planeten. Das ist so wunderbar, ihr Lieben. Es ist so wunderbar. Und es erleben meine Frau und ich in allen Fragen unseres Lebens, in allen Fragen. Und es ist nicht dann ein mystisches Buch für mich. Ich darf dem Herrn vertrauen, wenn ich sage, Herr, brauchen wir ein neues Auto, brauchen wir keines. Ich darf ihm vertrauen, dass er mir durch sein Wort, dass er mir Zusagen macht. Das ist so. Wie auch immer steht ja jetzt nichts von dem Auto drin. Aber Gott spricht. Er spricht, ihr Lieben. Ist es richtig, diese Position an der Arbeitsstelle, die ich habe? Ja oder nein? Gott spricht durch sein Wort. Das kann ich euch versprechen. Das kann ich euch versprechen, weil ich den kenne, der noch nie sein Wort gebrochen hat. Der allmächtige Gott. Er spricht. Er spricht zu seiner Zeit und seine Zeit ist immer die perfekte Zeit, ihr Lieben. Immer die perfekte Zeit, immer, weil Gott unsere Zeit in seinen Händen hält. Psalm 31, 16, haben wir die Woche schon mal gehabt. Ist immer die perfekte Zeit. Gott kommt nie zu spät, nie, nie, nie und er kommt auch nie zu früh. Er kommt immer genau richtig. Und das darf ich erleben in seinem Wort. Das darf ich zusammen mit meiner Frau erleben. Das ist gewaltige Lieben. Und es hat uns in den letzten Jahren so verändert, mehr und mehr tiefer hineingenommen. Der, der das lebendige Wort Gottes ist, der uns den Hunger nach Leben stillt, der uns fernhält von den Dingen, die wirklich krank machen und uns dann lehrt durch sein Wort, guck mal, ich will dir helfen, in dieser Welt einen klaren Blick zu bewahren. Und so ist dieses Wort. Schaut, ihr kennt alle diesen Honig, den man kauft so in den Großmärkten heute. Wenn es so eine Honig Glas nehmt und das Honigglas mal lest, was da drin ist. Es ist meistens Honig aus EU und aus Nicht-EU-Ländern drin. Jetzt mache ich da nicht schlechte Werbung, ne? Aber der Honig, der aus Nicht-EU-Ländern kommt, ihr Lieben, der kann auch Kunsthonig sein. Das ist interessant, in Indien gibt es Leute, die bereiten Honig auf, in China wird es auch gemacht, der wird aus so einer Zuckerart wird der zubereitet, der schmeckt wie Honig, isst nur keiner. Und dann plötzlich, wenn man das vielleicht mal wirklich untersuchen würde, so ein Glas Honig, würde man feststellen, wenn man es richtig chemisch aufschlüsseln könnte, da ist ja auch Kunsthonig drin, unter Umständen. So ein Gepansche. Und deswegen kaufe ich solchen Honig nicht. Also nur so nebenbei. Ich habe mal Koch gelernt, deswegen bin ich für Qualität in Lebensmitteln. Aber die Bibel sagt im Psalm 119, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Es macht dich satt, das Gesetz des Herrn. Wisst ihr, ich brauche den, der das fleischgewordene Wort ist in meinem Leben, dass er mein König ist, damit ich das schriftgewordene Wort überhaupt verstehen kann. Wenn ich Jesus nicht habe, kann ich das auch nicht verstehen. Das ist unmöglich. Das verstehe ich auch bei jedem Menschen, der mir sagt, ich verstehe das nicht. Kannst du auch nicht. Und Gott fordert es auch nicht heraus, dass du das verstehst, weil du kannst es nicht verstehen. Weil die Bibel sagt, dass der natürliche Mensch nichts vom Wort Gottes vernimmt. Er kann es auch nicht verstehen. Es muss geistlich verstanden werden. Und derjenige, der aber den in sich trägt, der das fleischgewordene Wort Gottes ist, Jesus Christus, in sich trägt nicht, indem er ihn jetzt tatsächlich, so wie es die Juden verstanden haben, ja, sollen wir den jetzt essen oder was? Sondern im Glauben aufgenommen hat, das dann symbolisiert wird, im Essen des Brotes, im Trinken des Weines, im Glauben aufgenommen hat, indem ihm der Heilige Geist geöffnet hat, schau mal, das ist deine Sünde. Dass du nicht glaubst an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der auf diesen Planeten kam, um dir deine Schuld zu vergeben, um dich mit dem lebendigen Gott zu versöhnen. Das ist deine Sünde. Und wenn du es glauben darfst an diesen Jesus Christus, dass du wissen darfst, meine Schuld ist bezahlt durch das Blut von Jesus Christus. Und derjenige, der das glauben darf, der hat Jesus aufgenommen. Durch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der schlüsselt uns dieses Wort auf. Und er lässt uns das dann auch verstehen. Und plötzlich wird es so, dieses Wort, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Das heißt, es muntert die Seele auf. Dieses Wort, ihr Lieben, richtig verstanden durch den Heiligen Geist, muntert die Seele auf. Es muntert die Seele auf. Es belebt, es regt die Seele an, es erfreut die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Das ist, wisst ihr, dieses Wort hält uns fern von dem, was uns letztendlich diese künstlichen Zusatzstoffe bedeuten, das uns krank macht in dieser Welt. Deswegen dieses Wort jetzt nicht als Zuchtrude zu gebrauchen, aber der Geist Gottes, der so ein Zuchtmeister ist, in einer Art und Weise, wie wir es manchmal verkehrt verstehen, aber der uns das aufschlüsselt, die Güte, die Freundlichkeit, die Macht Gottes, unser Leben zu verändern, unser Leben zu bewahren in dieser Welt, unseren Geist zu bewahren, unsere Seele zu bewahren und uns zu bewahren vor den krank machenden Zusatzstoffen des Lebens, die uns alle nur krank machen und letztendlich krank zurücklassen. Was es auch immer ist im Leben. Das Wort Gottes belebt. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Die Befehle des Herrn sind richtig. Sie erfreuen das Herz. Hoi, das ist so gut. Ich habe erst die Woche gedacht, schaut, der Herr Jesus gibt uns ein großes Gebot. Du sollst nicht rauchen. Macht er nicht. Ja? Er sagt, Rauchen ist trotzdem schlecht, aber was er sagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben. Letztendlich sagt er den Jüngern, dass ihr euch untereinander liebt, das neue Gebot gebe ich euch. Und der Apostel Paulus sagt dann später, die Liebe tut niemandem was Böses, niemandem. Also die Liebe Gottes tut sich selbst auch nichts Böses. Plötzlich bekomme ich eine andere Einstellung zu diesem Körper, ihr Lieben. Ich merke, der Körper, das ist gar nicht meine, der gehört einem lebendigen Gott. Und weil er einem lebendigen Gott gehört, also sollte ich auch gut Sorge tragen dafür. Dann merke ich plötzlich, wenn ich da drauf lese auf der Schachtel, Rauchen könnte tödlich sein. Naja, das passt irgendwie nicht so ganz. Beziehungsweise überhaupt nicht. Ja, jetzt darf ich das schon mal erkennen. Das ist der erste Schritt. Und dann beginnt der Kampf. Für den einen geht es dann, bomm. Und für den anderen ist es manchmal ein ganz langer Weg. Aber er durfte das erkennen. Wie? Durch den Geist Gottes. Und wenn der Geist Gottes mir eine Erkenntnis schenkt, dann wird er auch die Kraft schenken, das in die Tat umzusetzen. Das tut er. Wenn es der Geist Gottes wirkt, ihr Lieben. Das ist es. Also das ist für mich so ein Beispiel, weil ich selber mal ganz lang geraucht habe. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob jetzt hier jemand ist, der raucht oder so. Ich schaue auch auf niemanden herunter, weil das liegt mir fern. Ich will das nur ein bisschen erklären, ihr Lieben. Da geschieht was, der Geist Gottes schenkt uns eine Offenbarung. Und wenn er uns eine Offenbarung schenkt, dann schenkt er uns auch immer gleichzeitig die Kraft, auch das in die Tat umzusetzen. Immer. Aber zu seiner Zeit, das darf ich jetzt nicht bestimmen, wisst ihr? Das ist dann das Problem, das wir manchmal haben, vielleicht auch als Christen. Jetzt musst du aber. Ich darf Gott nicht vorgreifen. Ich darf ihm nicht vorgreifen. Er handelt zu seiner Zeit. Und wenn er eine Offenbarung schenkt, dann schenkt er auch, dass es hinausgeführt wird. So entspannt darf ich dann leben, auch mit dem Herrn. Das bedeutet für mich auch Freiheit. Und das Gebot ist richtig, es erfreut das Herz, das Gebot des Herrn ist lauter, klar und hell, es erleuchtet die Augen, es gibt uns Menschen erleuchtete Augen, es gibt manchmal Menschen, die um mich herumlaufen, die sagen, ich bin Christ und die schauen nicht kein einziges Mal an. Habe ich manchmal ein bisschen Zweifel, ihr Lieben. Gut, manche tun es wirklich, weil sie tatsächlich von ihrer Persönlichkeit her eher Menschen sind, die sowieso gebeugter im Leben sind. Aber bei manchen Menschen merke ich, da ist nichts da. Die können niemanden anschauen. Die gucken überall hin, aber die schauen niemanden an. Da sind die Augen immer so nieder. So. Aber die Bibel sagt, ist doch klar und hell, es erleuchtet die Augen. Du kannst dann anderen einfach in die Augen schauen, weil wenn du nach diesem Wort lebst, gewirkt durch den Heiligen Geist, macht es frei. Dann bist du ein Mensch, der wahrhaftig lebt in dieser Welt. Und wenn du wahrhaftig lebst, hast du nichts zu verbergen. Du kannst du immer offen mit Menschen umgehen. Immer. Wenn dich jemand fragt, war das so, kannst du sagen, ja, das war so. Das macht frei, ihr Lieben. Das bedeutet dieses Wort. Wisst ihr, das macht frei, anhand dessen zu leben. Gewirkt durch den Heiligen Geist. Es macht frei zu lieben, das macht frei für die Wahrheit. Deswegen sagt der Apostel Petrus, wenn ihr angeklagt werdet, dann werdet nur angeklagt, weil ihr das Gute tut. Aber nicht, weil ihr genauso lebt wie all die anderen. Lügen und Betrügen, Halbwahrheiten verbreiten, Bitterkeit, hinterm Rücken reden, schlechte Stimmung verbreiten. Nicht deswegen, das kann jeder. Ins Gefängnis wegen der Lüge zu kommen, das kann jeder. Aber ins Gefängnis wegen der Wahrheit zu kommen, das kann nicht jeder. Das schafft nicht jeder. Das sind die wahren Helden, würde der Petrus gesagt haben. Wenn du eingesperrt wirst, weil du die Wahrheit sagst, weil du für die Wahrheit einstehst und weil du in der Wahrheit lebst. Und dafür waren die ersten Christen bekannt, ihr Lieben, die alle diese Bücher gar nicht hatten. Die waren bekannt dafür, dass sie keinen Ehebruch begangen haben, dass sie die Wahrheit, immer die Wahrheit gesagt haben und für die Wahrheit einstanden. Es waren wahrhaftige Menschen. Und die waren bekannt dafür, dass sie geliebt haben. Geliebt. Auch diejenigen, die ihr Leben so bitter gestraft haben. Die Furcht des Herrn ist rein, sie bleibt in Ewigkeit. Die Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind allesamt gerecht, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Und es kann nur einer erleben, der einen Heiligen Geist in sich hat, ihr Lieben. Nur der kann das erleben. Die Bestimmungen des Herrn, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Das kann nur einer erleben, der einen Heiligen Geist in sich hat. Das kann man nicht an jemanden ranpredigen. Das geht gar nicht, weil wie soll dieses Wort viel kostbarer sein als Gold und viel Feingold? Mich hat ein Freund, mit dem ich zur Bibelschule war, der war in der Sowjetarmee, war der gewesen. Und den haben sie erwischt beim Bibellesen. Ihr Lieben, oft wenn ich darüber nachdenke, denke ich, meine Herren, in was für einer Welt lebe ich eigentlich jetzt? Das Wort war ihm so wichtig. Und ihn haben sie erwischt beim Bibellesen. Dann musste er sich nackig ausziehen. Haben sie ihn gestraft. Und dann musste er nachts draußen stehen bei eisiger Kälte. Und dann haben sie ihn nach einer gewissen Zeit reingeholt. Und dann musste er durch den Schlafsaal durchlaufen. Und alle seine Kameraden, 80 Soldaten, sagte er, waren in dem Schlafsaal. Hat jeder das Recht gehabt, mit einem Lederkoppel auf ihn einzuschlagen. Aber dieser junge Mann, der ging mit mir dann später auf die Bibelschule. Wisst ihr, was er für eine Sehnsucht hatte? Zurückzugehen nach Russland und diesen Menschen, die diesen liebenden Gott nicht kennen, dieses Wort zu bringen. Das ist die Wirkung des Geistes Gottes. Der brauchte nicht Gold und viel Feingold hier in Deutschland. Der Roma-Pastor, mit dem ich arbeite in Serbien, ihr Lieben, der will gar nicht nach Deutschland auf die Bibelschule. Der will nicht, weil er sagt, ich habe Angst, wenn ich nach Deutschland gehe, dass ich die Liebe zu meinem Volk verliere. Plötzlich liebe ich ein Aldi und ein Lidl und Bräuninger Land und all die schönen großen Autos und, aber ich liebe meine Menschen nicht mehr, das ist seine Angst, deswegen kommt er nicht zu uns auf die Bibelschule. Weil er schon zu viele erlebt hat, die aus diesen Ländern weggegangen sind, komm mal nach Amerika auf die Bibelschule, bekommst eine gute Ausbildung und dann kannst du zurückgehen als Pastor und dann sind sie weiter in Amerika und gehen irgendwo anders hin, noch weil es so schön ist, dann mache ich noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung und noch eine Ausbildung und zum Schluss habe ich auf meinem Visitenkärtchen 3 Titel draufstehen, das ist doch was. Das sind die Bilder. Dieses Wort, sagt mir dieser Pastor Hermann Heinz, das ist mir wichtiger. Dieses Leben mit Christus ist mir wichtiger als alles andere in dieser Welt und ich will das andere nicht. Das ist der Gedanke dahinter. Das kann nur durch den Geist Gottes geschehen. Und wenn das geschieht, ihr Lieben, dann sind wir wirklich satt im Leben. Dann ist unser Hunger nach Leben wirklich gestillt. wenn ich weiß, das ist das Wichtigste, was es gibt. Sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold, süßer als Honig und Honigseim. Als Honigseim, the dripping of the honeycomb ist es da in Englisch, steht es dort. Auch im Griechischen ist so das, was heruntertropft, dieses ganz Feine vom Honig. Das ist viel süßer noch, dieses Wort, und viel nahrhafter. Honig ist ja ein ganz tolles Lebensmittel, ne? Reiner Honig. Unglaublich gesund. Und das ist der Gedanke dahinter. Das klärt auf, das macht dich stark, das macht dich kräftig. Das hat keine Nebenwirkungen. Jesus Christus hat keine negativen Nebenwirkungen, ihr Lieben. Der macht uns nicht krank. Er heilt uns, weil er der Heiland ist. Er macht unsere kranken Vorstellungen vom Leben heil. Er gibt uns in unseren kranken Vorstellungen vom Leben, unseren verbogenen Vorstellungen, einen geraden Kurs. Und wenn wir ihn leben lassen in uns, dann heilt er uns in so einer Art und Weise in den Beziehungen mit unserem Nächsten, in dieser Welt zu leben. Menschen zu sein, die einen klaren Blick haben. Das heißt auch Menschen, auf die man vertrauen kann, auf die man wirklich vertrauen kann. Von dem man weiß, dein Ja ist ein Ja und dein Nein ist ein Nein. Und es tut so gut, wenn ich jemanden habe, den ich wirklich vertrauen kann. Das sind die verändernden Eigenschaften von dem, der das Brot des Lebens ist. Und es schließt er mir auf in diesem Wort. Und das zum Schluss, ihr Lieben, wie dieses Wort wirkt. In unserem Leben ist es schon lange so, dass ich oft denke, Mensch, der Herr Jesus, vielleicht will er mein Leben noch für was anderes gebrauchen. Mir sagten Leute, und es kam eigentlich dieser Gedanke, als ich am Bodenseehof stand und Menschen kamen, die für ein Missionswerk arbeiten, und die sagten, was kann man Größeres erreichen im christlichen Leben in Deutschland, als ein Direktor zu sein von so einem christlichen Jugendzentrum wie du, Heinz, für die Fackelträgervereinigung zu arbeiten und hier am Bodensee zu leben. Es gibt doch nichts Größeres. Und dann dachte ich, ist das alles? Und dann kam mir das, ihr Lieben. Ich ging dann in meine Wohnung zurück. Das ist eine schöne Wohnung, Direktorenwohnung. Die hat einen richtig großen Kamin drin. Jetzt vor kurzem haben wir den rausgerissen, weil wir was reingestellt haben, das Sinn macht. Ein Holzofen, der die Wohnung auch wärmt. Und derjenige, der den Kamin noch fotografiert hat, das war ein junger Serbe, der hat ihn fotografiert und so, wow, Heinz, it's like a fairy tale. Und hat ihn gemacht und sagt, das ist wie in so einer Weihnachtsgeschichte in Amerika, so ein schöner Kamin. Und ich habe den Kamin angeguckt, schau meine schöne Wohnung an, ihr Lieben. Schau aus dem großen Fenster heraus auf einen wunderschönen Garten am Bodensee. Und durch den Garten hindurch und von unserem Schlafzimmer raus sehe ich den See so vor uns liegen. Drüben auf der anderen Seite die Schweizer Berge. Das ist ein klasse Panorama. Wir haben alles. Wir leben zentral, haben alle Ärzte um uns herum, alle Schulen um uns herum. Und dann stand ich so in meinem Wohnzimmer, ihr Lieben, da habe ich immer gedacht, ist das wirklich alles? Ist das wirklich alles? Und ich stellte fest, wie sehr mein Herz da dran hängt. Ich stellte fest, dass ich das gar nicht einfach loslassen kann. Und das hat mir Angst gemacht. Dann habe ich begonnen, mit meiner Frau zu beten, dass der Herr Jesus uns zeigt, was er will von unserem Leben. Und durch das Lesen der Bibel und durch das Gebet miteinander hat uns der Satz geöffnet, wenn er Gnade schenkt, dass wir noch einmal mit den Ärmsten der Armen arbeiten dürfen. In eine Welt, in die wir eigentlich gar nicht gehen würden. Und das hat mich so gefreut. Weil ich feststellte, wisst ihr, das ist nichts Schlechtes, wenn man in Deutschland lebt und am Bodensee schon gleich gar nicht, ist auch keine Sünde. Ist gar nicht. Aber ich stellte fest, da hängt mein Herz dran. Tatsächlich. Es ist so schön, und hier will ich nicht weg. Und ich stellte mir die Frage, warum willst du eigentlich nicht hier weg? Und ich hatte keinen geistlichen Grund. Nur, es ist halt schön hier. Die Menschen sind lieb zu uns. Das Umfeld ist wunderschön. Und wenn ich wegziehen würde, würden die Leute sagen, warum ziehst du da weg? Und der Herr Jesus hat uns das Herz von mir und meiner Frau gesprochen und sagte, ich habe euch für was anderes berufen noch. Und der Tag kommt, wo ihr es loslassen werdet und werdet weiterziehen. Und er hatte ganz klar zu uns gesprochen durch sein Wort. Weil ich sagte, Herr Jesus, sprecht zu uns. Er spricht, ihr Lieben, er spricht. Wenn wir ihn sprechen lassen. Und dann, wenn ich auf diesem Weg bin, den er will, dann bin ich ein Mensch, der satt ist. Wo ich weiß, es ist richtig so. Wir Franken sagen, das passt. Es ist einfach richtig so. Ich muss weder dies noch jenes haben. Es ist richtig so. Und das ist das Wunderbare im Leben mit Jesus Christus, ihr Lieben. Wunderbar. Hoi, und wenn ich könnte, würde ich es jeden einflößen, dieses Leben von Jesus Christus. Aber es kann ich nicht. Aber ich darf dazu einladen. Und das will ich immer wieder machen. Und euch herzlich einladen. Mein euch zu gehen, zu sagen, ist es das Zentrum Christus oder nur so ein Teil? Und wenn heute jemand da ist, heute Morgen, ihr Lieben, und sagt, Jesus ist nicht das Zentrum, aber heute habe ich erkannt, er soll das Zentrum sein, dann hast du es erkannt wegen der Heiligen Geist. Und wenn der Heilige Geist dir diese Erkenntnis schenkt, dann will er auch das in deinem Leben umsetzen. Und dann tu das auch, wenn du sagst, Herr Jesus Christus, ich will dir Danke sagen, dass du mein Brot des Lebens sein willst, dass du meinen Lebenshunger stillen willst, dass du mir meine Schuld vergeben hast und dass du mein Leben lenken willst aus dem, was machen willst, das für Zeit und Ewigkeit Wert hat. Wunderbar, wunderbar, Herr Jesus. Was für ein Geschenk. Tu's. Tu's. Dazu will ich einladen. Ich möchte doch gerne beten mit uns und bitte dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, dafür danke ich dir, dass du das Brot bist, das vom Himmel kam, in einer ganz anderen Form als das Manna und in ganz anderen Form als die Wachteln, sondern du bist der Sohn Gottes selbst, der sich uns gegeben hat, um unseren wirklich tiefsten seelischen Hunger nach Leben zu stillen. Um uns das zurückzugeben, was wir verloren haben, diese Gemeinschaft mit dem Vater im Himmel. Indem du die Sünde ans Kreuz geschlagen hast und so wie es der Apostel Paulus sagt, dass der Schuldschein, der gegen uns stand, in dir selbst ans Kreuz geheftet wurde. Und dafür danke ich dir, Herr. Was wünscht dich mir mehr, Herr, als dass du wirkst durch deinen Heiligen Geist und Menschen hier erwächst, ermutigst, aufwächst. Und sie zu dir ziehst. Und vergib uns, Herr, wo wir, die wir mit dir schon lange unterwegs sind, manchmal trotz allem unseren Hunger, den wir haben im Leben, mit so viel künstlichen Zusatzstoffen gestopft haben, die uns nur krank gemacht haben, in unsere Beziehung zu dir, in unsere Beziehung zum Nächsten. Und führ uns zurück, Herr, an diese wahre eine Quelle des Lebens, du selbst. Ich bitte dich, wirk es durch dein Geist, Herr. Offenbare deine Gnade in so einer Form, dass ich nirgendwo anders leben will und auch meine Geschwister hier in den Raum nirgendwo anders leben wollen, als in deiner Gegenwart. Das kannst nur du wirken durch deinen Geist und das bitte ich dich, diese Sehnsucht, Herr. Die brauchen wir. Dass du uns wichtiger wirst als alles Gold, als alles Feingold, das wir haben können in dieser Welt. Und wenn du es nicht wirkst durch deinen Geist, wir können es nicht produzieren in uns. Herr, wirke das. Es will lernen, dein Wort zu lieben. Es will lernen, den Vater richtig zu lieben, wie wir es gar nicht können, wie nur du es kannst, Herr. wirke das. Und schenk den Menschen heute, die unter uns sind, denen ihr Hunger nach Leben sie zu ganz komischen Sachen manchmal treibt, dass sie heute das erkennen dürfen und zaghaft zu dir rufen dürfen: Jesus, erbarm dich über mich. Öffne mir die Augen, lass mich das verstehen. Deine Liebe, das kostbare Blut von dir, lass mich das verstehen. Würge das, Jesus, durch deinen Geist, damit der Name des Vaters im Himmel verherrlicht wird. Amen.